Ja, meine Lieben, Kain und Abel, die Geschichte, wir tasten uns langsam vor. Wir haben das letzte Mal so gegen Ende dann schon, bevor wir in die mathematischen, geometrischen Ausflüge waren mit der Winkelsumme des Dreiecks, haben wir uns damit beschäftigt, mit der Vorgeschichte eigentlich, die dazugehört. Also vor allem die unterschiedliche Herkunft von Kain und Abel, wie sie in der Tempellegende geschildert wird, die also über Christian Rosenkreuz auf uns gekommen ist. Da geht es darum, dass da sind mehrere interessante Sachen dabei. Also da ist erstens einmal Eva genannt vor Adam, bevor überhaupt von Adam die Rede ist. Also Eva ist zuerst da. Was sachlich auch ganz richtig ist, weil Eva, das hatten wir schon mal so ein bisschen angesprochen, etwas zu tun hat als das mütterliche oder das erdenmütterliche oder von mir als weltenmütterliche Prinzip, das alles das mitbringt, was aus der Vergangenheit kommt. Das heißt, letztlich aus den vergangenen planetarischen Entwicklungsstufen. Im Grunde vom alten Saturn über die alte Sonne bis alter Mond inklusive, und zwar das, was in regelrechter Weise fortgeschritten ist, sagen wir so, also was die Entwicklungshöhe jeweils erreicht hat auf den alten planetarischen Verkörperungen, das liegt eigentlich diesem mütterlichen Eva-Element zugrunde. Und bitte.
Kann man auch sagen, die Weisheit, die spielt da ja auch rein?
Die spielt da auch hinein, ja, durchaus.
Diese kosmische
Weisheit spielt hinein, absolut. Absolut. Und also und namentlich eben auch das, was als Frucht des alten Mondendaseins dann kommt, weil der alte Mond, den nennt Rudolf Steiner mit Recht eben auch den Planet der Weisheit, weil die Aufgabe auf diesem alten Mond, also der unserer Erde vorangegangen ist, war überhaupt erst in der Natur, in der Schöpfung die Weisheit auszuarbeiten. Also die Erschöpfungen vorher, sprich also alte Sonne, alter Saturn, hatten eigentlich noch nicht dieses Prinzip der Weisheit in sich. Also das konnte sich noch nicht sozusagen verkörpern damals in der Natur draußen. Das war erst eine Frucht des Mondendaseins und ist natürlich eben auch nicht gleich am Anfang da, sondern im Grunde erst am Ende da. Und erst wir in unserer Erdentwicklung haben es im Prinzip von Haus aus einmal drinnen, den weisheitsvollen Bau der Natur. Also auf dem alten Mond ist das erst langsam entstanden. Und also die Früchte dieser Entwicklung bringt Eva eigentlich mit. Also in diesem Sinne ist es ganz richtig, dass sie im Grunde vor Adam zu nennen ist. Weil Adam selber hat eben was zu tun mit dem neuen Prinzip, das hereinkommt, mit dem Ich-Prinzip, das hereinkommt. Das dadurch möglich wird überhaupt, dass die Elohim in ihrer Gemeinschaft zunächst einmal, also die sieben Elohim, ein Schöpfungswerk machen, wo der Mensch als ihr gemeinsames Bild geschaffen wird, ihr gemeinsames. Das heißt, es ist zwar Bild zunächst, aber es ist in gewisser Weise als Bild zumindest höher als jeder einzelne der Elohim. Weil keiner der Elohim hätte für sich so ein Bild schaffen können. Also es ist ein Bild, das die Kräfte dieser Elohim, der sieben Elohim, vereinigt einmal und sie dadurch fähig macht, eben die Christuskraft durch sich wirken zu lassen, durch die Gemeinschaft nämlich wirken zu lassen. Und das heißt also, die Schöpfung des Menschen, jetzt konkret auf Erden eben mit dem Ich-Prinzip, steht von Anfang an in engster Beziehung dadurch auch mit dem Christus, also schon von Anbeginn an im Grunde. Also auch schon lang in vorchristlicher Zeit, lange bevor von einer Verkörperung im eigentlichen Sinn die Rede sein kann, weil wenn wir da jetzt von Adam und Eva zunächst einmal sprechen, haben wir eh schon oft besprochen, dann ist das eigentlich ganz am Anfang mal überhaupt noch die ganze kosmische Sphäre, also namentlich im Sechstagewerk, so was am Anfang alles geschildert wird, da ist versteckt dieser Ur-Adam und die Ur-Eva sowieso schon drinnen, aber eigentlich als Teil des ganzen Kosmos. Und, und erst am Ende kommt, wie soll ich sagen, so ein großes Zusammenschrumpfen, hängt auch dann zusammen damit, dass sich die Sonne abtrennt von dem ganzen Gebilde, und dann ist es gegen Schluss also nur mehr die Erdenmondensphäre. Aber der Mensch ist dann so groß wie die Erdenmondensphäre, und er hat also am Ende eben einerseits dieses Eva-Prinzip in sich, weil das ist das, was aus der Vergangenheit kommt, das ist das mütterliche oder materielle Element im natürlich nicht heutigen dichten stofflichen Sinn, aber in einem feinen stofflichen Sinn. Zunächst einmal so Wärmeelement, Luftelement, Wasserelement zunächst. Das eigentliche Erdelement entsteht erst mit der Zeit des Sündenfalls. Also da differenziert sich das dann noch weiter. Also das ist das Eva-Prinzip, das drinnen ist, und Adam eigentlich vor allem einmal das Ich-Prinzip hereinbringt. Allerdings eben als großes Ich, das eben, man könnte sagen, das Ich dieser Erdenmondensphäre ist zunächst. Und die Frage ist eben, wie geht es jetzt weiter? Also es geht einmal eben so weiter, dass sich aus dem Eva-Prinzip, also das heißt aus dem, was aus der Vergangenheit kommt, in Verbindung mit einem der sieben Elohim, oder besser gesagt einer der sechs Elohim, die auf der Sonne verblieben sind, weil es ist ja so, mit, als diese Verdichtung stattgefunden hat, wo sich also das ganze Gebilde einmal zusammengezogen hat zur Erdenmondensphäre, also so groß ist das zunächst einmal, und die Sonne aber abgetrennt ist davon, bleiben also sechs Elohim auf der Sonne. Sie sind auch heute noch dort. Also die steigen nicht in die Erdensphäre herab oder sind nicht herabgestiegen. Der Einzige, der das getan hat, war der siebente, Jahwe. Jahwe ist also zunächst eben mit dieser ganzen Erdenmondensphäre auch verbunden. Und Jahwe ist in gewisser Weise der insofern am weitesten entwickelte, weil er, irdisch ausgedrückt könnte man sagen, weil er der Sprecher der Sieben zunächst ist. Also das heißt, was sie gemeinsam durch den Christus aufnehmen, das spricht er aus. So könnte man das sagen. Also er ist so auch der Repräsentant des Gemeinschaftsbewusstseins, könnte man sagen. Also der umfasst in seinem Bewusstsein eben das Gesamtbewusstsein aller sieben zusammen, in gewisser Weise. Er ist der Klassensprecher, genau. Genau. Ganz genau. Mit all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Die anderen sagen, ja, geh du vor, aber wenn was passiert, dann du bist schuld. Also, so irgendwie, weil es durchaus also auch bedeutet, dass es da Spannung gibt. Also es ist einerseits natürlich ein Zusammenarbeiten und eine Notwendigkeit, aber es entsteht durchaus ein Spannungsverhältnis auch, und die ziehen nicht immer ganz in die gleiche Richtung. Also
für menschlich.
Ja, ins menschliche Bild versetzt. In der kosmischen Dimension hat das natürlich alles einen Sinn. Das ist nicht nur einfach jetzt in dem Fall göttliche Schwäche. Göttlich jetzt gemeint auf Ebene der Elohim, sondern diese Differenzierung und auch das bis zu einem gewissen Grad manchmal gegeneinander arbeiten hat seinen guten Sinn, weil eben dadurch erst Gleichgewichte geschaffen werden können. Weil wenn einseitig die einen arbeiten würden, nur eben die Sonnen-Elohim zum Beispiel, dann würde die Erde viel zu schnell sich entwickeln, viel zu schnell wieder in eine Vergeistigung gehen, und wir hätten gar nicht die Chance, also unseren Eigenwillen zu entwickeln hier. Weil wir sind halt noch so klein, wir müssen noch sehr viel lernen, wir brauchen eine längere Entwicklungszeit, die natürlich die Sonnen-Elohim längst schon hinter sich haben und für sich also ein viel, viel höheres Entwicklungstempo haben. Weil das ist auch etwas, was die höher entwickelten Wesenheiten in gewisser Weise unterscheidet, dass sie ein viel, viel größeres Entwicklungstempo haben als als wir, selbst wenn sie, wie wir schon öfter gesagt haben, nicht die Freiheit haben, die der Mensch zumindest potenziell sich erwerben kann, ich sage es einmal vorsichtig, sind sie aber trotzdem natürlich in anderer Beziehung dem Menschen weit überlegen. Und einer dieser Punkte ist, dass ihre Entwicklung wesentlich schneller verglichen mit unserer passiert. Also dass man überhaupt von Entwicklungstempo oder von Zeit zum Beispiel sprechen kann, liegt im Übrigen ohnehin nur daran, dass es Wesenheiten mit verschiedenem Entwicklungstempo gibt. Dadurch entsteht das Bewusstsein für die Zeit. Also man merkt, da bewegt sich was, ich bleibe dahinter zurück. Und diese Differenz wird spürbar sozusagen. Das liegt eigentlich unserem Zeiterleben zugrunde. Also dass man spürt, nicht alle Wesen entwickeln sich in der gleichen Weise. Das, manche entfalten sich schneller, manche langsamer. Und dadurch kommt es hinein. Und der Raum ist im Grunde dann überhaupt nur so etwas, was dann entsteht, dass bestimmte Dinge, bestimmte Entwicklungsstadien sozusagen nebeneinander stehen bleiben in gewisser Weise. Also das ist so das Geheimnis der Raumentstehung dann. Es ist Entwicklungstempo, unterschiedliches, das heißt, es bleibt manches zurück. Stehen ist vielleicht nicht falsch gesagt, weil es bewegt sich auch noch immer weiter, aber halt wesentlich langsamer. So dass man durchaus im Vergleich zu dem hohen Entwicklungstempo sagen kann, es bleibt stehen. Und das sind die Dinge, die dann letztlich zur Raumbildung führen. Also das, sonst wäre alles gleichzeitig da und am gleichen Ort. Also wobei Ort dann nur ein Hilfsausdruck für uns ist, weil es eben dann nichts Räumliches gibt. Also das heißt, es wären alle Wesen ineinander, miteinander verbunden und jeder würde überschauen können das Bewusstsein der anderen. Es wäre keine Trennung. Durch die unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeit entsteht aber eine Trennung. Das heißt, die langsam sich entwickelnden Wesen kommen nur mehr mit einem Teil des Bewusstseins mit, was die Schnelleren haben. Also das heißt, die Langsamen überschauen nur einen Teil dieses Bewusstseins, das die fortgeschrittenen Wesenheiten haben, die sich schneller entwickeln haben. Und die Elohim haben in dem Sinne so ein rasantes Entwicklungstempo verglichen mit uns. Daher können sie eben einen Weltkörper bewohnen, natürlich nicht in irgendeiner körperlichen Gestalt, aber der so dynamisch ist wie unsere Sonne. Also die Sonne ist ein immens dynamisches Gebilde und alles läuft dort sehr, sehr schnell ab, verglichen mit dem, was auf der Erde abläuft. Also da entstehen Strukturen, verschwinden wieder und bei uns dauert es, weiß ich nicht, wie viele Jahre, Hunderttausende vielleicht oder Millionen Jahre, bis sich sowas verändert. Man denke nur an geologische Zeiträume, geologische Veränderungen, die passieren auf der Sonne wesentlich schneller. Und sind aber auch Ausdruck einer geistigen Entwicklung in Wahrheit. Es sind nicht nur einfach zufällige Naturprozesse, sondern in Wahrheit ist jede Struktur, die sich bildet auf der Sonne, jeder Sonnenfleck, der entsteht, hat auch eine geistige Bedeutung. Ist sozusagen nur die äußere, sichtbare Seite einer bestimmten inneren, seelisch-geistigen Entwicklung, die sich spiegelt darin. Und also das heißt, wir haben jetzt den Punkt, dass einer dieser sieben Elohim, ein Sonnen-Elohim, der also ganz, die mit diesem ganz hohen Tempo sich entwickeln, dass der sich verbindet mit Eva, also das heißt mit dem, was aus der alten Entwicklung herübergekommen ist. Und aus dieser Verbindung, also einer Verbindung unmittelbar eines dieser Schöpfergötter mit Eva, entsteht Kain. Das heißt auch, das ist absolut noch vor der Geschlechtertrennung. Mhm. Ist also dadurch insofern nicht belastet, als durch die Geschlechtertrennung es ja zustande gekommen ist, dass eben, naja, Mann und Frau, wenn man sagt, aber das müssen wir eben jetzt auch noch im kosmischen Maßstab denken, also das männliche und weibliche Prinzip, wenn man so will, dass sich das auseinander differenziert und keines von beiden mehr über die vollen Schöpfungskräfte verfügt, um sich als Wesen reproduzieren zu können, das ist da eben noch nicht der Fall. Also das heißt, hier ist eine, wenn man so will, ungeschlechtliche Zeugung vorhanden, so wie es ursprünglich eben vorgesehen war, aus dem Geistigen heraus, das heißt durch übergeordnete geistige Wesenheiten wird das, was aus der Vergangenheit als Mater, als Materia kommt, direkt aus dem Geistigen befruchtet, um dadurch einen neuen Impuls zu bekommen und dadurch ein neues Wesen, wenn man so will, aus sich herausgehen zu lassen. Und das ist in dem Fall kein. Wie gesagt, von Adam ist da zunächst einmal noch gar nicht die Rede. Es ist also noch bevor Adam jetzt durch Jahwe erschaffen wurde. Das ist der Monden-Elohim. Das ist der Elohim, der also, als die Sonne sich von der Erde getrennt hat, nicht mitgegangen ist mit der Sonne, sondern in der Erden-Mondensphäre verblieben ist. Das ist zunächst einmal eine ganz große Opfertat, weil er damit auch das wesentlich langsamere Entwicklungstempo dieser kosmischen Region mitmacht. Das heißt, sein Entwicklungstempo wird auch entsprechend heruntergeschraubt. Weil würde er sich so schnell entwickeln wollen wie die Sonnen-Elohim, dann würde einfach die Erden-Mondensphäre pulverisiert werden. Sie würde in einen reinen Luft-Wärme-Zustand übergehen, so wie die Sonne. Das heißt, sie würde sozusagen als eine neue Sonne explodieren in gewisser Weise. Und dann wäre keine Basis für die Menschheitsentwicklung. Also es ist ein Verzicht auch. In gewisser Weise, ein Zurückbleiben in gewisser Weise. Das ist mit ein Grund, warum zum Beispiel um die Zeitenwende oder nach der Zeitenwende, als die Gnosis so stark entstanden ist, warum die meisten Gnostiker eben gerade Jahwe als geradezu das böse Prinzip ansehen. Weil der sozusagen der ist, der die Vergeistigung aufhält, der an der Materialisierung schuld ist und alles ins Irdische hinunterführt. Also das heißt, die Gnostiker sprechen immer gern vom Pleroma. Das Pleroma ist im Grunde nichts anderes als die sechs Sonnen Elohim. Also die wollen eigentlich immer schon auf der Sonne sein und nicht auf der Erde. Die meinen also, dass das eine Verfehlung, ein Abfall aus dem Geistigen ist, was in gewisser Weise stimmt, aber auch erst die Möglichkeit gibt, dass eben das menschliche Ich sich zur Freiheit entwickeln kann. Das geht eben nur auf dem Erdenplaneten eben erstens einmal durch das langsame Entwicklungstempo, das uns angemessen ist. Wir müssen heute erst langsam laufen lernen, sozusagen unser Ich. Also wir tapsen ja eigentlich noch ganz unbeholfen damit herum, bildlich gesprochen. Und wir können noch nicht so schnell laufen wie die Elohim, einfach. Also um uns das zu ermöglichen, hat Jahwe eben diese Erden-Mondensphäre herausgezogen. Also das heißt, er ist es eigentlich, der das bewirkt hat, dass sich die Erden-Mondensphäre herauszieht. Und jetzt kommt dann das Nächste. Daher im Übrigen der Hinweis, wo ich das letzte Mal so kurz beiläufig erwähnt habe, was da in der Genesis im vierten Kapitel am Anfang steht, ist ganz genau betrachtet, da ist ein Fehler drinnen. Oder eine bewusst Dann muss ich kurz runtergehen.
Soll ich runtergehen?
Kannst du?
Soll ich
ihn einlassen? Ja, aber wer es ist. Jeden würde ich nicht reinlassen, aber. Schauen wir mal. Ja. Das. Ich will jetzt nichts Wesentliches sagen, dass ich nichts versäumt, aber diesen Fehler vielleicht, oder Fehler oder bewusste, fällt euch was auf, wenn man es jetzt mit der Tempellegende vergleicht, wo Kain eben entsteht aus der Verbindung von Eva mit einem der Sonnen Elohim. Hier wird was Interessantes angedeutet.
Sag mal eben, wo bist du jetzt?
Ich bin Kapitel 4 gleich am Anfang.
Ach so.
Und Adam erkannte Eva, seine Frau, ich lese jetzt nicht das Deutsche, und sie empfing und gebar den Kain und sprach, und jetzt kommt das Interessante, ich bekam einen Mann mit Adonai, also mit Jahwe.
Mhm.
Und das ist falsch einerseits. Andererseits hat es auch einen Hinweis aufs Richtige, weil sie ja. bekommt ihn eigentlich nicht mit Adam.
Ja.
Nicht wahr? Es ist zwar Adam, er kannte sein.
Aha. Vielleicht das noch einmal.
Wer wäre es im Zug später? Ich nehme an, die Putzfrau wird weggegangen sein. Ja.
Oder ja, die war schon weg, als ich kam.
Ach so. Ja, dann.
Aber wir haben uns nicht zugestellt,
dann.
Schon lange nicht mehr.
Eben, ja.
Dass wir zugestellt
haben.
Früher im Sauer zwischen haben wir gemacht. Ja, das schon lange.
Wir sind eben rausgekommen, nicht?
Eben, konnten wir rausgehen.
Ja, ja, eben, ja. Ja, schauen wir mal. Ja, also sie deutet richtig an, dass Kain also direkt eigentlich aus einer Verbindung eines Elohim mit ihr entsteht. Mhm. Also das ist das Richtige. Aber es ist unrichtig, dass es Jahwe Elohim ist. Das eben gerade nicht. Sondern es ist einer der Sonnen Elohim. Also der Steiner sagt ganz deutlich, einer der Sonnen Elohim. Das hat natürlich eine ganze Menge Konsequenzen.
Ja.
Luziferischer
Störlichter,
war das
ja.
immer zu sehen.
Komisch, ja. Könnte sein.
Aber
ja.
Was da ist Lichtschalter? Ich dachte immer, das ist ein Lichtschalter.
Nein, das ist eine Glocke, ja, das ist ein Klingel.
Ich habe es ausprobiert.
Alter, dann hat es das zweite Mal. Ja, ich verstehe.
Ja.
Verstehe. Sehr gut. Ja, also du hast nichts versäumt. Wir tasten uns nur heran. Diese Schilderung jetzt, dass Eva sich mit einem der Sonnen Elohim verband, um das zu vergleichen eben mit der biblischen Schilderung in der Genesis. Und da sagte ich schon das letzte Mal, da ist ein Fehler drinnen. Oder eine bewusste Verschleierung, sagen wir es einmal so. Weil sie machen nicht so einfach Fehler, sondern sie wollen was, da wird was verdeckt, ja. So wie bei der ganzen Kain- und Abel-Geschichte eben nicht die ganze Geschichte erzählt wird, sondern nur die halbe Geschichte. Also es geht darum, eigentlich verband sich einer der Sonnen Elohim mit Eva, das heißt mit der Erdenmutter, das heißt mit dem, was aus den alten planetarischen Entwicklungen herübergekommen ist, verband sich mit Eva, also einer dieser Elohim, und dadurch entstand Kain. Also Kain ist sozusagen die Frucht eines Sonnen-Elohim mit Eva. Und
das ist nicht der Adam.
Eben. Ich meine, hier ist es natürlich missverständlich irgendwie, oder? Weil Adam erkannte Eva, seine Frau, also das heißt, es ist zu einer Verbindung gekommen. Ja. Adam erkannte seine Frau, das wissen wir, dass das auch also mit der mit der geschlechtlichen Vereinigung irgendwas zu tun hat, wobei, wie gesagt, hier wir von Planetensphären im Grunde noch sprechen, also nicht im heutigen Sinne. Aber dieses Erkennen im Übrigen steht in enger Beziehung auch zu dem, was dann da weiter passieren wird. Weil die Kain- und Abel-Geschichte hängt auch mit dem Erkenntnisprozess zusammen. Das ist auch vielleicht interessant, das zu beachten. Also das hängt sehr zusammen, dass eben die höchsten, die stärksten Schöpfungskräfte, die eben zugleich auch die Fortpflanzungskräfte sind, dass die mit den Erkenntniskräften zu tun haben, auch in irgendeiner Weise.
Die bringen immer jemanden um.
Und ja, dem werden wir nachspüren. Also da ist Leben und Tod sehr eng miteinander verbunden. Und weil, das ist jetzt nur so eine Vorahnung, weil gerade dadurch unsere Art des Erkennens möglich wird, das eben mit der Freiheit behaftet ist. Bis dahin ist Erkenntnis eben Geisterfüllung von oben. Also das heißt, es sprechen die geistigen Wesenheiten, die über mir sind, inspirieren mich, dadurch bekomme ich meine Erkenntnis. Ohne Mittätigkeit des eigenen Ich in Wahrheit. Und das geht halt so immer weiter bis zur höchsten Schöpfungsquelle. Und jetzt kommt aber was Neues herein mit dem Ich-Prinzip, als die Elohim eben den Menschen geschaffen hatten nach ihrem Bilde, nach ihrem Gemeinsamen am Ende des Sechstagewerks, wo also noch nicht diese Trennung Jahwe und die sechs Sonnen Elohim da ist, sondern wo das noch gemeinsam ist, da sind die Elohim so weit, dass sie ihre Ich-Kraft hinopfern können. Und das ist der Funke, der dadurch entsteht, ist der Funke des Ich, des menschlichen Ichs. Und der Mensch ist sozusagen dazu berufen, aber jetzt eine andere Erkenntnisart auch zu entwickeln als alle geistigen Wesenheiten, die ihm vorangegangen sind. Eben nicht mehr ausschließlich durch Geisterfüllung, sondern durch die Schöpfertätigkeit des eigenen Ich. Also über das haben wir oft gesprochen, dass da der direkte Zugang zur obersten Schöpfungsquelle sozusagen ist, aus der wir aktiv schöpfen, während das andere in gewisser Weise ein passives Empfangen von oben ist. Das ist der Unterschied, also dieser Übergang vom Empfangen. Man könnte auch sagen, von einem weiblichen Prinzip ist es der Übergang zu einem männlichen Prinzip. Ohne dass das jetzt mit äußerlich mit Mandel und Weibel was zu tun hat. Aber eben dieses schöpferisch tätig sein aus einer eigenen Quelle heraus, die zwar identisch ist mit der großen Schöpfungsquelle oben, aber eben selbst daraus schöpft. Das ist der Unterschied. Nicht darauf wartet, was fließt mir zu von oben, sondern die sozusagen selbst hineingreift und herausholt etwas. Das ist der Unterschied. Das ist das menschliche Ich. Das also die Möglichkeit hat, da wirklich hineinzugreifen und selbst etwas nach eigenem Willen herauszuholen in gewisser Weise. Auch wenn das erst ganz anfänglich der Fall ist. Und also eben jetzt Kain entsteht also zunächst einmal so, dass eben Jahwe gerade nicht beteiligt ist dabei. Mhm. Und Adam nicht beteiligt ist in Wahrheit, sondern eben einer der Sonnen Elohim beteiligt ist. Und in Wahrheit ist das ein Vorgang, der sich abspielt, ja, bevor Adam eigentlich noch im engeren Sinn geschaffen ist. Also vor allem bevor er sein Ich-Prinzip empfängt. Mhm. Und das Interessante wird nur sein, dass dann gerade aber der Kain der sein wird, der ganz besonders aus dem Ich-Prinzip strebend sein wird. obwohl er jetzt eigentlich an dem vorbeigegangen ist. Aber der ist der, der sich das wirklich aktiv erobert dann. Aber auf das werden wir alles noch kommen. Ja. Und erst, also jetzt nach der Tempellegende, erst dann, danach, als zweites, entsteht jetzt aus der Verbindung von Adam, der mittlerweile geschaffen wurde, und Eva, entsteht jetzt Abel. Und der ist halt Adonai, Jahwe, wohlgefällig, wenn man so will. Also der hat mit dem Prinzip, also das Jahwe, etwas zu tun. So, jetzt haben wir da natürlich, wenn wir das auf die Reihe bringen wollen, eine ganze Menge Schwierigkeiten. Ihr seht es, aber warum ich mich da so immer herumtaste und das Ganze, weil jetzt wird es ja sehr schwierig, weil jetzt haben wir zuerst einmal Eva, bevor von Adam überhaupt noch die Rede ist in Wahrheit. So, jetzt wird aber laut Bibel ja Eva erschaffen aus der Rippe des Adam. Also müsste jetzt der Adam vorher da sein. Naja, im Grunde sind das gewisse Entwicklungsstufen des Prinzips, das man Eva nennen kann. Also wir haben eigentlich zuerst diese Entwicklungsstufe, aus der Kain hervorgeht. Also das ist die Stufe, wo von Adam noch gar keine Rede ist, wo Eva eigentlich noch ganz am Anfang steht, wo unsere Erdentwicklung überhaupt erst beginnt, erst greifbar wird. Wir können das jetzt im engeren Sinn sagen, die sogenannte polarische Zeit. Das ist die Zeit, als die Erde wieder herausgekommen ist. Dann sind zwar groß die alten planetarischen Entwicklungszustände wiederholt worden, aber dann kommt es einmal wirklich ins Äußere heraus und dann entsteht die polarische Epoche, die auch trotzdem eine Wiederholung des Saturn des Alten noch einmal ist, als ein Wärmezustand. Also polarische Zeit gibt es nur Wärme. Und
das ist die erste
Eva. Das ist die erste Eva und mit der verbindet sich dieser Sohn, einer dieser Sonnen Elohim. Und auch wohl zu dieser Zeit. Das ist also eigentlich noch im Grunde die allererste Anfangsphase von der Genesis überhaupt. Das liegt in etwa dort drinnen, wo das Wort Bereshit im Anfang steht. Da wird eigentlich im Grunde geschildert in dem Bereshit so etwas wie ein seelisches Gebilde. Wir haben es ja gesagt, das Sechstagewerk ist eigentlich aus der Seelenperspektive der Seelenwelt betrachtet. Aber äußerlich könnte man sagen, zu dem Zeitpunkt am Anfang gibt es dann noch schon das Wärmeelement. Also das kommt heraus. Und das heißt, diese Geschichteverbindung eines der Sonnen Elohim mit Eva, also was aus der Vergangenheit kommt, spielt sich da ab. Da in dem Wort Bereshit steht es drinnen, ganz am Anfang. Und da hat Kain seinen Ursprung. Also das zieht sich schon lang durch sein Bruder, eben Abel, viel, viel später in Wahrheit. Also das sind riesige Zeiträume in gewisser Weise, weil jetzt kommt dazwischen eben die ganze Schöpfungsgeschichte im Grunde, die weitere, also das Sechstagewerk. Dann kommt die zweite Schöpfungsgeschichte, also mit der Paradieseserzählung. Und dort wird jetzt Adam geschaffen aus dem Erdenstaub, also aus der Erdenmondensphäre im engeren Sinn. Weil man muss sich denken, in der polarischen Zeit hat das ganze Gebilde noch unser ganzes Planetensystem umfasst. Also da war weder die Sonne abgetrennt, noch der Mond, noch irgendwie die anderen Planeten, sondern es war dieses riesige Gebilde. Und Eva zu dem damaligen Zeitpunkt ist sozusagen verkörpert in der Wärmestofflichkeit dieses ganzen Planetensystems. Und, Und da wird also bereits das Keins-Prinzip veranlagt, als etwas, was unmittelbar aus der Tätigkeit eines der Sonnen-Elohim heraus entsteht. Und viel später, jetzt gibt es zunächst einmal die Trennung Sonne-Erden-Mondensphäre, das ist der Zeitpunkt, wo eben auch die Trennung stattfindet zwischen den sechs Sonnen, Elohim und dem Jahwe, weil der ist es, der also diese Erden-Mondensphäre herauszieht und lebt in gewisser Weise in dieser Sphäre. Also er ist jetzt der Einzige noch, der am Ort des Geschehens sozusagen wirklich drinnen ist, und während die anderen von außen wirken. So, jetzt erschafft also Jahwe den Adam aus diesem Gebilde, das mittlerweile Wärme enthält, Luftelement zumindest enthält, zunächst einmal noch wenig Ansätze vom Wasserelement, aber das kommt dann schon mit der Zeit, weil es wird ja also hier drinnen erwähnt, sogar im zweiten Schöpfungsbericht, der Herr ließ es noch nicht regnen. Das ist nichts anderes als ein Schlüsselwort dafür, dass es das Wasserelement noch nicht gab. Und Adam wird also erschaffen aus dem Erdenstaub, halt, wie es so heißt, Ha-Adama. Aber man darf sich da, auch wenn es übersetzt wird, gemeinhin mit Ackererde oder wie auch immer, es ist zunächst im Wesentlichen eben Wärme-Luft-Element, nichts anderes. Daher auch ganz deutlich die Betonung darauf, dass der Herr dem Adam den lebendigen Odem eingeblasen hat. Das heißt nichts anderes, als dass dieser Ur-Adam jetzt lebt im Wärme-Luft-Element. Also bis zu dem Zustand ist es verdichtet. Und von dieser Eva im Wärmezustand ist zunächst überhaupt nicht die Rede. Also das, sondern im Gegenteil, erst jetzt im Schlafzustand, das ist also auch wichtig zu sehen, im Schlafzustand, weil wenn es nämlich heißt, dass der Herr also die Eva aus der Rippe oder aus der Seite des Adam erschaffen hat, heißt es ja, dass er einen tiefen Schlaf auf Adam fallen ließ. Tiefer Schlaf heißt immer, dass die höheren Wesensglieder herausgehen. Und da ist durchaus schon das Ich dabei, halt sehr, sehr, sehr rudimentär, weil Adam ist von Anfang an der Ich-Mensch. Also der bringt das Ich-Prinzip hinein. Und also Eva wird erschaffen oder aus dem, man könnte sagen, aus dem, was da zurückbleibt, wenn die höheren Wesensglieder sich herausheben, also Ich und Astralleib. Diese Trennung fängt also da schon an irgendwo, wird also Eva aus dem Rest da jetzt erschaffen. Die zweite Eva, wenn man so will. Oder genauer gesagt eine neue Verwandlungsstufe der Eva. Weil es gibt eben da keine Trennung. Ich meine, die Ur-Eva, die im Wärmeelement ist, die zuerst einmal so groß wie das ganze Planetensystem ist, die schrumpft halt im Zuge des Ganzen zusammen auch auf die Größe der Erden-Mondensphäre und hängt mit dem Wärmeelement besonders stark zusammen, mit dem regelrecht fortgeschrittenen Wärmeelement, wenn man so will. Und der Adam, der erschaffen wird, kriegt das Luftelement mit auch dazu, und aus dem wird jetzt wieder etwas abgetrennt, in dem die Eva jetzt als neue Entwicklungsstufe lebt, könnte man sagen. Also, wobei eben hier jetzt beginnt die Geschlechtertrennung in Wahrheit, also zwei Prinzipien.
Ah, nicht erst beim
Sündenfall. Eigentlich nicht erst beim Sündenfall, sondern das kündigt sich schon viel vorher an. Ich meine, es kriegt dann durch den Sündenfall einen anderen Charakter und es wird dann mit der Zeit eben immer mehr Geschlechtertrennung in unserem Sinn, ja, nähert sich dem immer mehr. Aber eigentlich ist es schon vorher. Vorher da, also ein Prinzip, das empfangend ist, das gab es eigentlich immer schon, und es gab ein schöpferisches Prinzip, das gab es auch immer schon, nur am Anfang war es eben einer der Elohim und die riesige Eva, wenn man so will. Jetzt ist es eine viel kleinere Eva, die noch dazu abgesondert wird aus dem Bereich, wo aus dem heraus auch Adam geholt wurde. Und die neue Verbindung, durch die eben Abel zustande kommt, entsteht jetzt nicht mehr durch Einwirkung eines der Elohim, sondern aus der Verbindung dieser Teile, die jetzt in der Erdenmondensphäre da sind. Also diesem Teil, den man als Adam bezeichnen kann, der das Ich-Prinzip in sich hat, und jenem Teil, Eva-Teil, der zunächst einmal das Ich-Prinzip noch nicht in sich hat. Also diese Trennung ist einmal wichtig. Aber Jahwe Elohim hat auf jeden Fall an dem Abel aber also eine ganz besondere Freude sozusagen. Also,
ja, ja.
Und auch was auch damit zusammenhängt, dass dieser Abel vermittelt durch Jahwe Elohim erstens einmal auch das Ich-Prinzip natürlich in sich trägt, und zwar das Ich-Prinzip jetzt in der Form, dass es wirklich ein, wie soll ich sagen, kosmisches Ich-Prinzip ist. Also eine Abspiegelung, könnte man sagen, des Christus-Ich, der aber ja noch draußen ist, der ja auch noch auf der Sonne ist zu dem Zeitpunkt. Und man auch dazu sagen, also jetzt entsteht ja bis so, durch die Trennung, dass sich Jahwe abgetrennt hat, entsteht ja eine ganz besondere Konstellation. Wir haben also auf der Sonne die sechs Elohim, wir haben den Christus als Zentrum, der jetzt im Kreise dieser sechs eigentlich wirkt, aber sich spiegelt in Jahwe. Und von Jahwe sozusagen in die Erdensphäre hineingespiegelt wird. Und das heißt, wir haben ein Ich-Prinzip, das jetzt hineingespiegelt bekommt, die Christuskraft. Gespiegelt aber eben. Und beim Kain ist der Unterschied der, dass es ein Sonnen-Elohim ist, einer der Sonnen-Elohim, aber es ist hier eine unmittelbare Ich-Wirkung drinnen, keine gespiegelte, sondern eine unmittelbare. Allerdings eine sehr eingeschränkte noch, weil es, und Ich-Prinzip heißt, da wirkt aber der Christus mit durch. Aber er wirkt jetzt nicht einmal durch die Gemeinschaft der sechs Elohim, sondern nur durch einen der Elohim. Also das heißt, die Wirkung ist abgeschwächt, aber sie ist direkter als die Spiegelwirkung über Jahwe. Also das heißt, wir haben einen Kain, dieses riesige Wesen, die sind alle ineinander, ob das jetzt der Adam, die Eva und jetzt der Kain ist, das ist alles, spielt sich in der Erdenmondensphäre ab und ist so groß wie diese im Grunde am Anfang. Oder zumindest, sagen wir mal, ist die äußere Schicht, die äußere Sphäre davon. Wir werden nämlich noch gleich darauf kommen, was ist hier weiter nach innen gekommen. Das ist nämlich auch noch was Besonderes. Also wir müssen uns vorstellen, ja, zeichnen wir ein bisschen aus. Also wir haben Anfang, die ganz große Wärmesphäre, die umfasst noch das ganze Planetensystem. Das ist die Ur-Eva. mit der verbindet sich einer der Sonnen-Elohim. Die Sonnen-Elohim sind auch in dieser ganzen Sphäre drinnen, weil Sonne, Erde, Mond, Planeten, das ist alles noch nicht getrennt. Also das heißt, die Sonnensphäre ist genauso groß.
Die sind verbunden,
aber es sind natürlich unterschiedliche Qualitäten trotzdem vorhanden, weil Eva ist nicht gleich Elohim, aber sie sind sozusagen wirksam am selben Ort, also in der ganzen Sphäre und durch auch, ich will es jetzt nur nicht ganz anschmieren, weil da noch was hineinkommen sollte. Also das heißt, das Gegenprinzip da sind die sieben Elohim als Wesentliches. So, was passiert jetzt? Jetzt wird einmal erschaffen der Kain. Machen wir blau einmal. Acht am Anfang. Also wieder eigentlich derselbe Umkreis. Ich muss es wieder ein bisschen abgesetzt, sonst sieht man gar nichts mehr. Aber es ist eigentlich auch noch die ganze Sphäre. Also das heißt, der Kain wird im Grunde veranlagt schon ganz am Anfang, dort wo das erste Schöpfungswort Bereshit ist. Also das Blaue ist jetzt der Kain. Und diese ganze Geschichte ist am Anfang, ob wir das nennen können, noch die polarische Zeit. So, jetzt geht die Entwicklung weiter, jetzt geht also das Sechstagewerk einmal vor sich. Das endet damit, das Sechstagewerk endet damit, dass jetzt der Adam entsteht, aber in einer wesentlich kleineren Sphäre. Also dieser Adam, der dann genannt wird am sechsten Schöpfungstag. Mhm. In Wahrheit ist das natürlich auch die ganze Zeit schon vorbereitet und der Ur-Adam Kadmon geht eigentlich auch die ganze Zeit da durch, aber fertig ist er sozusagen da, als das Ganze jetzt zusammenschrumpft zur Erdenmondensphäre. Da sind wir jetzt. Und die Sonnensphäre, die bleibt draußen. Also da ist jetzt der Adam.
Das heißt, meinst du, die Sonnensphäre bleibt draußen, sagst du jetzt, es haben sich jetzt getrennt Mond und Erde.
Mond und Erde, die bilden noch ein gemeinsames, ja. Die bilden noch ein gemeinsames. Und der Adam ist also, könnte man sagen, hauptsächlich der Umkreis dieser Erdenmondensphäre. Also er ist nicht im Inneren so sehr, sondern er lebt eigentlich in dem Umkreis und hat da, also da ist das, ja, da gehört die Wärme dazu. Und da ist es Wärme und Luft gereizt. Also da kommt die Luft dazu.
Und welche der sieben Erdphasen ist das dann? Oder spielt sich das ab?
Bitte?
In welcher der
sieben Erdphasen? Ja, genau. Naja, das Ganze spielt sich jetzt ab einmal in der nächsten Phase, in der Hyperboreischen Zeit im Wesentlichen. Ja. Also das heißt, ja. Da müssen wir dazu schreiben. Hyperboreische Zeit. als das fertig ist, können die Elohim ihr Ich hinopfern. Also ab jetzt.
Das sind Geister der Form.
Das sind die Geister der Form, ja, genau. Die Elohim sind die Geister der Form, so jetzt opfern die das Ich-Prinzip hin. In gewisser Weise ist aber mit dem ursprünglichen Ich-Prinzip, aber nur eben durch einen der Elohim, auch der Kain verbunden, aber auf eine andere Weise. So, zu dem Ding gehört jetzt auch dazu Jahwe, noch mal Violett. Zeichnen wir jetzt ganz an der Ressourcenperipherie. Da haben wir Jahwe.
Der Schöpfer von Adam.
Der Schöpfer von Adam. Nämlich der Schöpfer von Adam jetzt in der zweiten Entwicklungsstufe, also das heißt zweite Schöpfungsgeschichte. Weil bis daher, also den Weg, bis die Elohim fähig werden, das Ich hinzuopfern, solange sind noch alle sieben gemeinsam. Mhm. Erst wenn das fertig ist, trennt sich Jahwe ab und dann gibt es die zweite Schöpfungsgeschichte, wo eben Adam wirklich jetzt aus dem Erdenstaub, sprich also aus dieser Erdenmondensphäre geschaffen wird oder aus der Peripherie dieser Erdenmondensphäre. Also das heißt, dieser Adam, der da steht, ist der Adam der zweiten Schöpfungsgeschichte in Wahrheit.
Und sind wir dann noch immer in der hyperboreischen Zeit?
Sind wir eigentlich immer noch in der hyperboreischen Zeit, aber das kündet schon an den Übergang zur Lemuria. Mhm. Also die allererste Zeit des... schreiben wir das... Also ja, wenn es jetzt übergeht, schreiben wir Lemuria mal daher. Aber die ganz frühe Lemuria, da beginnt jetzt natürlich auch eine Verdichtung zum Wasserelement bereits.
Ein Mondprodukt.
Ein Mondprodukt. Und das ist einmal der innere Teil. Also da verdichtet sich. So. Also das ist jetzt Wasser. Und mit der Bildung des Wasserelements eben verbunden die Lemurien und die Ablauen. So, jetzt gibt es noch die nächste Schwierigkeit. Jetzt gibt es ja noch Adams erste Frau. Ja, und erste Frau heißt, die kommt ja eigentlich jetzt noch früher irgendwie dran als die Eva. Jetzt wird es also ganz schwierig. Aber vielleicht heben wir uns das noch ein bisschen auf, weil wir müssen zuerst einmal jetzt noch besprechen, die Eva, die erschaffen wird aus der Rippe des Adam.
Ja.
Die müssen wir auch noch
unterbringen.
Die müssen wir auch noch unterbringen. Jetzt fällt mir der Grün ein. Die gehört da noch rein.
Außerhalb von Blau.
Zwar näher beim Wässrigen, ja. also beim, ja, beim Erdhaften sozusagen, aber eben nicht im Zentrum drinnen. Und wir haben also sozusagen Adam nach außen gewendet, Eva nach innen gewendet in gewisser Weise, oder als Inneres. Also man kann sich das durchaus also vorstellen, dass da zwei Schichten entstehen, in gewisser Weise. Eine äußere, die die eigentliche Adamschicht ist, und eine darunterliegende, die Eva-Schicht ist. Und dann eben noch im Zentrum dieses blaue Wässrige. Mhm. Das ist jetzt noch ein gewisser Leerraum.
Ja.
Und
an dem haben Sie aber beide Teil.
Oder? An dem haben Sie beide Teil. Klar, Sie umspannen das Ganze, aber Sie steigen also mit ihren höheren Wesensgliedern, also ich und Astralleib, nicht da hinunter. Ja. Sondern es bleibt in der Schicht. Und jetzt sieht man vielleicht auch ein bisschen den Sinn dieser zweiten Eva sozusagen, die geschaffen wird aus der Rippe des Adam. Im Gegensatz nämlich zur Ur-Eva am Anfang, die das Ich-Prinzip noch nicht hat, nimmt die das Ich-Prinzip mit. Also da
die
ist auch.
Die Schöpfung aus dem Adam,
genau,
bekommt sie.
Dadurch bekommt sie das. Mhm. Also das ist jetzt die Eva mit Ich bereits.
Ja.
Und daher fängt da aber wirklich die Geschlechtertrennung jetzt an, also dass zwei Strömungen einmal entstehen, die beide ich-begabt sind, aber wovon eine eben nach außen gewendet ist, eine nach innen gewendet ist in gewisser Weise.
Ich habe jetzt eben noch eine Frage.
Ja.
Diese urkosmische Eva,
ja,
die lebt ja in der Wärme, gell?
Die lebt in der Wärme.
Wärme.
Genau.
In der Wärme ist aber ich anwesend, ichartiges.
Da ist ichartiges anwesend. Das ist richtig. Ja, man könnte sagen, schon, aber womit hängt dieses Ich zusammen noch? Das hängt also zusammen mit den höheren Wesenheiten, die hereinwirken. Mhm. Und das heißt, wir haben es dann noch mit einem Ich-Prinzip zu tun, das eben Geisterfüllung von oben hat und nicht Eigenwillen.
Also Offenbarung eigentlich.
Ja, genau. Mhm. Genau. Mhm. Also das ist das, was die Ur-Eva eigentlich hat bei dem Kain. Wird jetzt irgendwas Spezielles entsteht dadurch, dass der jetzt von einem der Elohim impulsiert wird. Und das bringt eine Besonderung hinein in das Ganze. Mhm. Also das heißt...
Das heißt, er kann von sich aus.
Er kann von sich aus, ja, genau. Genau, da kommt also, da fängt der Impuls irgendwo an. Und aus der Verbindung jetzt von Eva und Adam, die ja jetzt sozusagen getrennt sind, entsteht Abel. Jetzt gehen wir die Folgen langsam aus. Zartrosa, wenn du das Zartrosa, das wird nur dreckig. Also aus der Verbindung da entsteht Abel, ja, oh ja, es ist Zartrosa. Abel, Hebel, Hebel. Im Luftelement wird deutlich angesprochen, weil Hebel heißt Hauch. Hebel heißt Hauch, also ein Luftelement. Der Kain zunächst einmal im Feuerelement. So, wo kommt jetzt Adams erste Frau ins Spiel? Diese Lilith, diese geheimnisvolle Lilith. Naja, bevor wir da zeichnen, sprechen wir ein bisschen über die Lilith. Da gibt es ja eben von Rudolf Steiner praktisch...
Papier für deine Hände.
Nein, es geht schon, das geht schon. Ich bin das gewohnt, in der Schule habe ich das gehört. Ja, reiben, dann geht's schon. Ich tue es ja gern schmieren mit dem Kreiden und verwischen. Jetzt ist es schön. Also, was hat es mit dieser Lilith auf sich? Also, dass sie ja schon mal Adams erste Frau heißt, kommt es jetzt einmal schon wieder vor der Eva ins Spiel, aber vor dieser zweiten Eva. Mhm. Also zweite Entwicklungsstufe der Eva. Und diese Lilith hat auch insofern eine große Gemeinschaft mit der Eva, als sie auch in gewisser Weise repräsentiert die vergangenen Entwicklungsstufen. Allerdings, also der Name Lilith kommt, fangen wir mal so an, der Name Lilith kommt aus dem Sumerischen, eigentlich ursprünglich heißt das sowas wie Wind, Windgöttin. Im Hebräischen, es ist dann übernommen ins Hebräische als Lilith, da steht es eher im Zusammenhang dann mit dem Wort Nacht oder mit den Nachtgeistern überhaupt. Und das, bitte?
Diese Lenas.
Ja, genau, ganz genau. Und mit denen hängt es auch zusammen. Mit denen hängt es auch stark zusammen. Also Lilith ist auch so, genauso wie Eva, ein Prinzip, das im Grunde die ganze Entwicklung und namentlich mit Schwerpunkt Entwicklung alter Saturn, die ganz besonders Entwicklung alter Sonne auch, das mitbringt. Aber, und das ist jetzt das, so wie es sich mir darstellt, aber in der alten Form. Nicht in der Form sozusagen, wie es jetzt heute angemessen ist, sondern sie bringt mit den alten Saturn-Zustand in gewisser Weise auf dem Entwicklungsstand, wie er damals war.
Wirklich saturnisch.
Saturnisch.
Vorliegende Metamorphose.
Ja, ja. Mhm. Also das besonders stark. Aber das ist ein wichtiges Prinzip, das hängt eben auch mit diesen Nachtgeistern Leiner zusammen, die in gewisser Weise auch die Fähigkeit haben, unseren namentlich physischen Körper jede Nacht zu erneuern, gerade deswegen, weil sie die Kräfte des alten Saturn haben. Auf dem alten Saturn ist die Grundlage des physischen Leibes gelegt worden. Dort sind die eigentlichen Schöpferkräfte für den physischen Leib. Und wenn wir die nicht hätten, dann könnte man im Grunde gar nicht leben. Und das heißt, das Ganze hat nichts mit Gut und Böse zu tun, aber überhaupt nicht, sondern es sind absolut notwendige Kräfte, also dass etwas, was ganz aus der Vergangenheit stammt, aufbewahrt wird, um eben auch heute eine gewisse Funktion auszuüben, in der alten Form. Weil jede neue Form heißt, ich nehme etwas von diesen alten Kräften weg und verwende es in einer anderen Form. Das schwächt aber die Kräfte. Es ist nicht so sozusagen, dass sich das unendlich vervielfältigen lässt oder ausbauen, sondern wenn ich eine ganz starke Kraft habe, wie sie am alten Saturn da war, dann kann ich, wenn ich sie weiterentwickeln will, bedeutet das aber, dass ich diese ursprünglichen Kräfte schwäche. Also die werden schwächer. Und eben um die Entwicklung zu gewährleisten, um diese Kräfte trotzdem noch in gewisser Weise verfügbar zu halten, muss sich also ein Teil absondern, der wirklich auf diesem alten Zustand verbleibt. Und das sind eben diese Kräfte Laila, die Nachtgeister, also diese Geister der Persönlichkeit, die damals auf dem alten Saturn ihr Ich bekommen haben, ihr Ich entwickelt haben, aber stehen geblieben sind auf der Stufe, sich dann in gewisser Weise nicht weiterentwickelt haben. Und mit diesen Kräften hängt meiner Auffassung nach also die Lilith zusammen. Also sie ist sozusagen, man könnte sagen, die mütterliche, materielle Seite des Ganzen, vom alten Saturn her. Und das heißt, sie bringt also einerseits einen ganz wichtigen, notwendigen Impuls hinein, also um den physischen Leib zu gewährleisten, mit dem spielt sie eine große Rolle. Sie ist darum auch eine Nachtgöttin, weil ja der alte Saturn eben noch keine Lichtwelt war, Das ist gerade das ganz Charakteristische. Und es kommt jetzt noch etwas dazu. Es ist noch immer nicht aus. Also sie hat einmal zu tun mit dem Saturn-Prinzip. Sie bleibt auf dem stehen. Aber natürlich nicht hundertprozentig, auch wieder nicht, sondern was meine ich damit? Sie geht mit dem stofflich-materiellen Element, mit dem physischen Element, sagen wir es besser so. Und das Physische ist eben auf dem alten Saturn Wärme, das ist auf der alten Sonne Luft und das ist auf dem alten Mond Wasser, das Wasserelement. Also Wärme, Luft, Wasser. Das Erdelement kommt erst jetzt dann, das so weit sind wir noch gar nicht. Das ist wirklich dann eine Folge des Sündenfalls. Oder dort kommt es dann herein. Gemeinsam mit dem. Also da hängt der Mondaustritt zusammen und mit dem allen. Kommen wir eh noch dazu. Gut, die Lilith hängt also hier jetzt am stärksten zusammen mit dem Innern.
Das heißt saturnisch?
Saturnisch, aber bezüglich der physischen Entwicklung zunächst einmal auf der Mondenstufe. Wasserelement, bis dorthin. Also die schafft es, bis im Wasserelement zu leben.
Du, aber wenn sie, das verstehe ich jetzt noch nicht, wenn sie das Alte nur bewahrt und sich nicht weiterentwickelt, wie kommt sie dann in das Bessere hinein?
Naja, das ist eben das Bewahrt, kann man nicht hundertprozentig so nehmen. Sie nimmt teil ein bisschen mit Sicherheit also an der Entwicklung der alten Sonne schon und nimmt was Ätherisches auf. Sie nimmt sicher auch was Astralisches am alten Mond auf, aber eben nicht auf der vollkommenen Entwicklungshöhe, die durch Eva repräsentiert ist. Also sie hinkt hinten nach, könnte man sagen. Aber das, also man darf nicht sagen, sie bleibt hundertprozentig stehen.
Also sondern, sie hat ein anderes Tempo.
Sondern sie hat ein anderes Tempo. Weil ein absolutes Stehenbleiben gibt es eigentlich auch nicht in Wahrheit. Das heißt, es gibt nur ein schnelleres Entwicklungstempo und ein langsameres. Und die Lilith geht in gewisser Weise das langsamere Entwicklungstempo. Und jetzt muss man noch genauer vielleicht schauen, mit welchen Kräften sie auch schon am alten Saturn zu tun hat. Weil indem ich sage, allgemein Wärmeelement am alten Saturn ist es ja noch nicht getan, sondern dieses Wärmeelement beginnt sich ja auch zu gliedern in einzelne Gebilde. Dadurch entsteht die Anlage zum späteren physischen Leib des Menschen. Also er kennt das wahrscheinlich, diese Wärmeeier.
Ja.
Das ist, der Steiner schildert, eigentlich war der alte Saturn dann am Höhepunkt seiner Entwicklung nicht einfach nur eine Kugel, sondern diese Kugel gliedert sich in lauter eiförmige Wärmegebilde. Und die sind die Anlage der früheren, also der Mensch, des physischen Leibes des Menschen, den aber zu dem Zeitpunkt die heutigen Urengel benutzen als Spiegelungsinstrument, könnte man sagen. Sie sind nicht direkt inkarniert drinnen, aber sie spiegeln sich drinnen, bekommen dadurch ihr Ich-Bewusstsein. Also das ist
die Archai.
Die Archai, genau. Die Archai. Und bei denen gibt es ja, wie wir wissen, die normal fortgeschrittenen, das sind die Yom heißen in der Bibel, und die anderen, die Laila, die Nachtgeister, das sind die in gewisser Weise auf dem Saturnzustand geblieben sind. Aber es gilt dasselbe wie für die Lilith, dass sie in Wahrheit nur ein langsameres Entwicklungstempo haben. Also sie nehmen sehr wohl von den anderen Stufen was mit, aber halt nicht so viel und langsamer. Und haben daher ein Übergewicht dieser alten Kräfte. Und das ist auch ihre Aufgabe, diese zu, die zu bewahren und nicht zu schnell fortzuschreiten. Weil letztlich, wenn die ganze planetarische Entwicklungskette einmal fertig sein wird, dann müssten sie alle wieder den Anschluss gefunden haben. So.
Also in David Corbeau-Bres lebt die Lilith oder sind wir dann schon in Lemuria?
Da gehen wir schon Richtung Lemuria, weil das Wasserelement hängt mit der Lemuria zusammen. Ja. Und ich meine, vorher lebt sie natürlich schon, ist sie auch da, weil sie kommt ja jetzt nicht aus dem Nichts irgendwo her, sie ist auch da, schon vorher, sie ist im Wärme, sie ist hier schon da,
ja.
sie ist in der nächsten Phase mit dem Luftelement da und jetzt ganz besonders, aber dann da auch mit dem Wasserelement. Und sie repräsentiert jetzt vor allem die Kräfte, die diese Zusammenziehung bewirken. Also diese Kräfte noch innen, das mit dem hängt sie. Ja, ich brauche eine Fahrt noch. Was haben wir denn? Nein, nehmen wir helles Grün. Also das ist die Lilith.
Ist jetzt eine Art Eva des Saturn?
Ja, könnte man sagen. Also sie hat das Schwergewicht Eva-Saturn. Während die reguläre Eva sozusagen relativ ausgewogen alles mitbringt und vor allem in den Verwandlungsstufen. Also die Lilith bringt auch alles mit, aber mit einem großen Anteil alter Saturn relativ unverwandelt, relativ wenig verwandelt. Das ist einfach der Unterschied. Und man könnte sagen, sie ist die weibliche Seite dieser Laila, dieser Geister.
Mhm.
Also das heißt, die mütterliche, weibliche Seite davon, die ihnen die Stofflichkeit auch gibt dadurch.
Mhm.
Und mit diesem Zurückbleiben ist aber auch eben verbunden, das sind diese zusammenziehenden Kräfte, das sind die Kräfte, die überhaupt zur Verkörperung streben. Zur Verkörperung heißt Zusammenziehung. Das wirkt auch schon von Anfang an, hängt auch schon mit zusammen mit dem, dass das Ganze zusammenschrumpft. Also das wäre ohne diese Kräfte nicht möglich und das ist das, was als nächstes dann auch dazu führt, dass langsam der Mensch dann überhaupt absteigt auf die Erde und dass sich die Erde als eigenes Gebilde zusammenzieht und der Mond als selbstständiger Himmelskörper ausgeschieden wird. Also das heißt, das, was da drinnen blau angedeutet ist, wird immer mehr unsere Erde sozusagen. Und das andere bleibt im Umkreis irgendwo oben. Ja, und jetzt spielen aber da noch eine ganze Menge andere Kräfte hinein, weil von der Lilith heißt es auch Folgendes, sie wurde aus demselben Erdenstaub gebildet wie Adam. Also das heißt auch, weil sie zunächst aus den oberen Kräften, gut, da sind wir noch in der Hyperborees, wo es das Wasser noch nicht gibt, zunächst einmal, also sie wird aus demselben, aus dieser Wärmeluftsphäre zunächst einmal gebildet, wie Adam. Es gibt nur ein kleines Problem dabei, bei der ganzen Geschichte. Na, dann müssen wir was Rotes nehmen. Es gibt nur intensiver Rot. Macht nicht. Es gibt jetzt während dieses ganzen Prozesses dann noch etwas, das könnte man jetzt zeigen, wenn man so fällt. Das ist der Mars-Durchgang.
Mhm.
der ganzen Entwicklung, also, dass er da hinausragt, darüber ist vielleicht ein bisschen zu gewagt, weil er bewegt sich schon innerhalb des ganzen Systems.
Ja.
Aber also es ist dieser Mars-Durchgang charakterisiert aber überhaupt die Entwicklung der ersten Erdhälfte. Also Mars-Durchgang heißt, dass die Erde jetzt wirklich eine ganz starke Marskräfte aufnimmt. Und die Marskräfte sind schon zu der Zeit also ein, wie soll ich sagen, stark kriegerisches Element, ein stark willensbetontes Element, aber ein Element, das auch sehr stark auf Zersplitterung geht. Also das verstärkt diese Kräfte zusammenziehen, auseinanderbrechen. Das ist ganz wesentlich, beide Kräfte, Zusammenziehung, Verhärtung dadurch, zerbrechen. Also das passiert, also diese Kräfte einerseits verhärten und der Marsimpuls zerschlägt das Verhärtete, weil Wasser kann ich nicht gut zerschlagen. Da kann ich mit dem Hammer, da spritzt es vielleicht, aber ich kann Wasser nicht zerschlagen. Dann muss ich erst eine gewisse Härte bekommen, dann kann ich es zerschlagen.
Und
Eis schon, wenn es gefroren ist, kann ich es zerschlagen. Aber ich brauche immer den Hammer dazu, sozusagen. Also ich brauche auch den Mars dazu. Er ist, könnte man sagen, der Hammer dazu. Und in der Legende wird das also so ausgedrückt, dass eben die Lilith zwar aus demselben Erdenstaub oder eben aus dieser Erdenmasse gebildet wurde wie der Adam, nur hat da der Samael hineingespuckt. Das ist der Erzengel eigentlich der Marssphäre. Und der ist eine sehr zwiespältige Figur, also zum Beispiel bei den Hebräern immer ganz negativ gesehen, eben weil er der ganz kriegerische ist. Diese Kräfte haben natürlich aber auch eine förderliche Bedeutung, aber man kann schon verstehen, dass er auch sehr negativ gesehen wird. Also es geht so weit, dass sie ihn dann mit dem Satan identifizieren oder sonst was. Was er definitiv nicht ist, aber er hat die Aufgabe, also dieser Hammer zu sein, der zersplittert irgendwo. Das ist seine Aufgabe. Und
kennst du die Oper Freischütz?
Ja.
Da kommt der Samuel.
Ja. Ja.
Ist das derselbe wie Samael?
Ja.
Da geht es nämlich um Kugeln.
Ja, genau. Ich weiß, ja, genau.
Und die sind irgendwie, wenn die Kugeln vom Samael hergestellt wurden, wirken sie negativ.
Ja, muss ich mal überlegen. Habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, das könnte sein, aber... Ich muss schauen, weil trotzdem Samuel und Samael ist nicht ganz das Gleiche. Also diese... Ja, schauen wir da mal den Samuel dazu. Und... Diese Kräfte der Lilith, es ist ja jetzt auch so, Adam und Lilith vertrauen sich nicht so gut. Also das, nämlich deswegen, weil die Lilith also sich absolut weigert, Adams Willen zu gehorchen. Sie will ihm nicht untertan sein. Das ist also, während eben das bei der Eva als Prinzip zumindest gerade das Eigentliche ist. Jetzt will ich das aber gar nicht auf die heutige Geschlechterrolle bezogen sehen, das wäre falsch. Sondern es geht hier nur darum, weil das ja eigentlich im Ursprung kosmische Prinzipien sind, es geht darum, dass die Eva sozusagen die Stofflichkeit, die Tragfähigkeit gibt für das, was jetzt an Impulsen durch Adam hereingeholt wird. Und sie ist bereit dafür, die Lilith nicht. Die Lilith nicht, die weigert sich. Menschlich gesprochen sozusagen. Also das heißt, sie ist der Teil, die sich durch dieses Ich-Prinzip, das der Adam aufgenommen hat, also nicht formen lassen will. Also sie bietet damit einen Widerstand, also gegen und ist von dem Moment an ein Widerstand gegen alles, was aus dem Ich-Prinzip da geformt werden soll. Sie weigert sich einfach, also sie verweigert das. Sie verweigert es und sie zerstört es eigentlich sogar, also mit Hilfe des Samael, weil der hat die Zersplitterungskräfte. Und sie ist aber an sich ein unheimlich fruchtbares Prinzip, auch auf der anderen Seite. Es heißt allerdings, was gebiert sie? Sie gebiert eigentlich 1000 Dämonen pro Tag, wobei Dämonen noch nicht ganz negativ besetzt ist, aber es sind ihre Nachkommen so Mischwesen, könnte man sagen. Also sie sind jedenfalls nicht einfach menschlich, sondern menschlich-tierisch irgendwo von den Formkräften her. Das ist natürlich dann schon eine spätere Phase, aber aus der gehen also alle die Kräfte heraus, die nicht voll und ganz Mensch werden wollen oder können. Also diese Aufgabe hat sie, das sozusagen auszuscheiden, was nicht ganz Mensch werden kann. Das ändert sich aber von Zeitpunkt zu Zeitpunkt, was das alles betrifft. Aber das heißt, sie ist in gewisser Weise auch eine Helferin, das auszuscheiden, was beim Menschen zunächst einmal sich noch nicht durch das Ich-Prinzip formen lässt. Und das mit Hilfe auch eben dieser Samael-Kräfte. Also jetzt haben wir ein sehr, sehr komplexes Gebilde und das bildet den Hintergrund sozusagen dieser Kain- und Abel-Geschichte irgendwo. Also damit kommt eben jetzt aber eben noch was Drittes hinein, wo gar keine menschlichen Nachkommen eigentlich heraus, im eigentlichen Sinn herauskommen, sondern etwas, was aus dem Menschlichen herausfällt. Also das heißt, mit der Lilith ist auch verbunden, jederzeit, weil wir das letzte Mal ja gesprochen haben von dem Prinzip der ichlosen Menschen und so weiter, das steckt natürlich da auch dahinter. Also da ist eine Kraft drinnen, die sozusagen etwas ausscheiden will aus der Menschheitsentwicklung. Die also nicht das Ich-Prinzip hineinlässt, die sich also verweigert dagegen.
Du, und es gibt die achte Sphäre.
Das führt sie hin, ja. Aber wenn ich es jetzt wieder positiv betrachte, ist sie zu jedem Zeitpunkt die das, was im Moment vom Ich noch nicht beherrscht werden kann, beim Menschen herausführt. Das ist die andere, die notwendige Seite nämlich. Also wir hätten dadurch nämlich die ganze Natur nicht, weil die Naturreiche sind eigentlich entstanden als Ausscheidung aus dem Menschenwesen. Also das heißt aus dem, was letztlich mit Adam und Eva irgendwo zusammenhängt, weil in dem Zustand, wo das noch in der Peripherie ist, ist ja von unserer heutigen Natur noch keine Rede in Wahrheit. Also das kommt ja erst langsam, also indem sich das zusammenzieht, indem sich das in Einzelwesen gliedert und dann bleiben eben immer mehr welche stehen, die jetzt Steine, Pflanzen, Tiere und so weiter. Also eigentlich in der umgekehrten Reihenfolge Tiere, Pflanzen, Steine als letztes in gewisser Weise. Das heißt, wenn ich die Erde betrachte, ist sie zuerst Mensch. In einer nächsten Stufe ist sie nicht mehr vollständig Mensch, sondern sondert Tierisches aus. Das heißt, alles, was in der Natur sonst ist entweder menschlich oder hat tierischen Charakter. Das heißt, die Erde ist ein Tier zu dem Zeitpunkt. Nächste Entwicklungsstufe, die Erde ist eine Pflanze. Letzte Entwicklungsstufe, die wir eigentlich noch nicht vollständig erreicht haben, aber die auch einmal passieren wird. Die Erde ist wirklich mineralisch, nur mineralisch und sonst nichts anderes. In dem Moment, wo sie nur mineralisch ist, dann wird sie zersplittern. Dann ist sie tot, dann ist es aus. Wir sind auf dem Weg dorthin, aber da spielen also diese ganzen Lilith-Kräfte, die Kräfte der Laila, die Kräfte der Asuras, wenn man es anders nennen will, also dieser Nacht, Engel, Nachturengel, Nachtarchai, spielt da eine große Rolle, und das dann alles aufzulösen irgendwann. Also das Ganze zu zersplittern irgendwo.
Also jetzt habe ich noch eine Frage.
Ja.
In der Geheimwissenschaft gibt es die Formulierung, ich glaube, das ist auf dem Übergang von Sonne zum Mond, dann sind die Lebewesen Menschentiere, Tierpflanzen,
genau.
Pflanzensteine.
Genau.
Hast du das gemeint
vorhin? Naja, das ist etwas, was vom alten Mond herüberkommt. Also am alten Mond entwickelt sich dieses, das ist eben die Menschentiere, die Tierpflanzen und die Pflanzenmineralien gibt. Das ist ein Prinzip vom alten Mond. Da meine ich jetzt eher, dass eben jetzt gerade diese Auseinandersonderung beginnt. Eben zum Beispiel aus den Menschentieren wird einmal ausgeschieden die Tiere, dann bleibt der Mensch als reines über. Dass die Tiere aus diesem Menschentier, das vom alten Mond herüberkommt, ausgeschieden wird, ist eine Aufgabe der Lilith.
Ah ja, interessant.
Ich sehe das ganz deutlich. Weil darum bekommt sie auch also diese dämonischen Kinder, die so einen Mischwesencharakter haben. Also das ist alles das, was aber ausgeschieden werden muss aus der Menschheitsentwicklung.
Wo geht das hin?
Naja, es geht hin, es werden eben einerseits dann wirklich die Tiere daraus, auf der einen Seite, es entstehen aber zweifellos auch gewisse dämonische Wesenheiten, wenn man will, die sich davon ablösen. Aber sie hat die Aufgabe, also ich sehe das sehr deutlich, also diese Verdichtung, diese Ausscheidung auch von dem, was zunächst nicht fähig ist, vom Ich durchdrungen zu werden. Das ist ihr Prinzip. Und das ist aber ein ganz wichtiges Prinzip. Wir hätten die ganze Natur nicht und wir hätten unser Ich nicht weiterentwickeln können. Wir können es nur weiterentwickeln, dadurch, dass wir in etwas verkörpert sind, das zulässt den Eingriff des Ich. Und das heißt, es muss das ausgeschieden werden, was sie vom Ich jetzt einfach partout nicht verändern lassen will, weil es dazu noch nicht reif ist. Ja, also das ist einmal das Grundprinzip von dem Ganzen. Es ist eben einfach einmal das Umfeld, in dem Kain und Abel sich bewegen sozusagen und wo darunter noch eine dritte Schicht sozusagen, diese Lilith-Schicht ist irgendwo, die in gewisser Weise am Menschentum überhaupt vorbeigeht, aber mit einer gewissen Notwendigkeit. Und das wird, hat viele Konsequenzen dann für die Zukunft. Und diese Prinzipien kommen eben natürlich besonders jetzt auch in unserer Zeit stark herein. Das ist die Zeit, wo gerade diese dritten Kräfte, die eben mit der Lilith, mit den Laila, mit den Asuras, also mit diesen Geistern, die vom alten Saturn namentlich sehr viel mitbringen und in gewisser Weise vor allem auf dem Zustand stehen geblieben sind. Oder sich so langsam entwickelt haben, dass dieser alte Saturnzustand bei Ihnen noch eine ganz wesentliche Rolle spielt, sagen wir es genau so. Ja. Ja, ja. Ja. Also mit diesen Kräften allen müssen wir rechnen. Und die Lilith kommt natürlich jetzt in der Kain und Abel-Imagination selber nicht direkt vor, ist aber durchaus also auch eine Vorbedingung oder ein Umfeld, in dem das Ganze entstehen kann. Naja, ich denke, dass wir dann das nächste Mal wirklich hineingehen können in die eigentliche Kain und Abel-Imagination und was die für uns auch im inneren Erleben, im Erleben bei der geistigen Entwicklung bedeutet, weil gerade dort taucht es also dann ganz entscheidend auf und ist wahrscheinlich für unsere heutige Zeit eine der wichtigsten Stufen auf der geistigen Entwicklung. Also sich mit der auseinanderzusetzen, mit dieser Kain- und Abel-Imagination. Weil wir werden eben sehr deutlich sehen, dass sie auch was mit dem Erkenntnisprinzip zu tun hat, ganz wesentlich. Also die Erkenntnis, so wie wir sie haben, nämlich also die mit der Freiheit verbunden ist, hängt nämlich mit dem Tötungsprinzip zusammen. Das ist ein Prinzip, also wo durch die Erkenntnis im Grunde der andere durchdrungen wird. Indem wir unser Ich-Wesen eigentlich in das andere hineintragen und uns dort geltend machen. Aber das werden wir uns noch genauer anschauen. Sicher, das andere Spiegelbild ist dann dort, weil das ist eine gewisse Notwendigkeit in der Entwicklung, aber wenn das nicht richtig läuft und sich nach außen spiegelt, dann ist natürlich alles bis zum wirklichen Mord und dergleichen und mehr noch, also bis zu schwarzmagischen Praktiken mit Folterungen und dergleichen, hängt alles auf dem Gebiet drinnen. Also da werden eben aber gerade diese, das werden wir dann im Asien und so mit hängt die Lilith dann auch zusammen, da werden dann im Extremfall diese Kräfte auch aufgerufen. Mhm. Das ist dann die große Gefahr. Also wenn es gerade bis ins Schwarzmagische hineingeht, also da geht es eigentlich über das bloße Töten hinaus, sondern da geht es also darum, dass wirklich eben Schmerzen, Qualen zugefügt werden und das Töten so lang wie möglich hinausgezögert wird. Das sind Dinge, die dazu beitragen, dass das Ich rausgeschmissen wird. Das ist nämlich bei der Folter zum Beispiel, ist das typische, ich meine, der Astralleib kann nicht raus, der wird festgehalten, das heißt, er erlebt Schmerzen und das Ich wird aber rausgeschmissen. Und das heißt, damit wird der Mensch in dem Zustand auf eine Art tierische Wesenheit reduziert. Das ist genau das Lilith-Prinzip. Und da kann sich jetzt dann zum Beispiel irgendein arimanisches Elementarwesen, ein salamanderartiges, aber arimanisches Elementarwesen drinnen verkörpern bis zu einer gewissen Weise und halt diese Hülle besiedeln und damit Unfug treiben in gewisser Weise. Da hängen sehr viele Dinge dran. Also wir werden uns da vieles noch anschauen, was die Konsequenzen sind. Eben zum Beispiel dieser markante Punkt da mit dem Untergang des Templerordens. Da wurde dieses Prinzip also massiv eingesetzt. Ganz gezielt also gefoltert für den Zweck, nicht nur um Geständnisse zu erpressen, das ist nur die Außenseite davon, sondern es ging also einfach darum, wirklich in Verbindung eben der arimanischen Kräfte, aber mit eben bereits diesen dritten Kräften, Lilith-Asura-Kräften, eben auch die dritte Ebene zu erreichen, wirklich das Ich herauszubringen. Und dadurch also die ganzen Schätze, die in den anderen Wesenshüllen des Menschen drinnen sind, für die eigenen Zwecke verfügbar zu machen. Also namentlich zum Beispiel die Schätze, die im Ätherleib drinnen sind, die, Also bei der Templereinweihung und was die Templer hatten, es sind eigentlich reiche Schätze gerade an Lebenskräften aufgebaut worden im Ätherischen, im Ätherleib, und diese Kräfte sind aber zum Teil dadurch ganz in die finstere Sphäre gezogen worden, ein Teil davon. Nicht alles, aber ich würde sagen, so halbe-halbe ist das passiert. Also das war das Teuflische eigentlich an der ganzen Sache, dass diese hohen Kräfte, die Templer entwickelt haben, dass man davon einfach einen nicht unbeträchtlichen Teil geraubt hat und gerade für negative Zwecke damit zur Verfügung gestellt hat. Und das ging also ohne diesen Lilith-Kräften sozusagen nicht. Aber wie gesagt, sie sind trotzdem auch notwendig auf der anderen Seite, weil es gäbe die ganze Naturentwicklung nicht und letztlich auch unsere Menschheitsentwicklung nicht, weil sie eben auch die Aufgabe hat, alles das, was nicht mitgehen kann, einmal herauszusondern. Das Böse tritt dann auf, wenn der Mensch also es zulässt, Spielball dieser Kräfte zu werden. Einseitig. Ja, in dem Sinn werden wir, glaube ich, das nächste Mal weiter tun. Es ist jetzt die Frage, wann das nächste Mal ist. Also offiziell ist zumindest nächste Woche nichts.
Ja.
Weil nächste Woche ist die K-Woche. Ich glaube, ja, genau, ja. Das heißt, wir haben jetzt 14 Tage Pause. 14 Tage Pause, ja, genau.
Wenn man dann kommt und dann bist du nicht da.
Ja, genau. Ja, dann müsst ihr weiter zeichnen da. Dürft euch vergnügen, da das weiter zu spinnen. Ja, es ist sehr, sehr kompliziert und alles noch sehr mit Vorsicht zu nehmen. Es ist ein schwieriges Thema und es gibt eben, wie gesagt, kaum Anhaltspunkte dazu. Also man muss sehr intensiv mit den Dingen leben und das mag auch daran liegen, weil diese Lilith-Kräfte eben erst jetzt in unseren Tagen immer bedeutender auch werden. Und eben verbunden mit den Asura-Kräften und so weiter. Das sind zwei Seiten desselben irgendwo. Also die Asuras sind sozusagen das geistige Prinzip und das ist das seelisch-materielle Prinzip, das dahinter steckt. Das aber dem Ganzen erst die Kraft da verleiht irgendwo. Oder man könnte sagen, die Asuras sind eben das männliche Prinzip dieser Gegenkräfte und die Lilith ist das weibliche Prinzip davon. Das findet man übrigens bei allen praktisch. Also diese zwei Seiten irgendwo. Es gibt ja sogar irgendwo so Faust, von wem ist das jetzt, ich weiß nicht, da tritt nicht der Mephisto, sondern die Mephistophela auf. Die weibliche Seite sozusagen. Weil wenn sozusagen nur der Widersachergeist da wäre und nicht seine im übertragenen Sinn mütterlich-materielle Seite hätte, dann könnte er gar nicht wirksam werden. Er braucht immer was er formen kann, sozusagen.
Ja, das und die weibliche Seite ist vielleicht die ausführende.
Ja, genau.
Und die männliche die impulsierende.
Ja, genau. Genau. Ja, genau. Genau.
Dann kriegt man das aus diesem Geschlechtlichen ein bisschen raus.
Ja, genau. Genau. Das ist ganz wichtig und der Herr ist eben natürlich die Lilith-Seite nicht ungefährlich, weil die gibt da den ganzen Substanz irgendwo. Aber eben wie gesagt, sie ist durchaus auch notwendig. Und das geht eigentlich, und vielleicht das noch als Abschlusspunkt, und das ist etwas, was schon in die Zukunft weist, wo jetzt das Rosenkreuzertum also dann ganz aufnimmt, dieses manichäische Prinzip. Und dieses manichäische Prinzip in seiner richtigen Form heißt, gar nicht mehr nur kämpfen gegen das Finstere, sondern sich damit verbinden und es von innen verwandeln. Und wir stehen am Anfang der Zeit, wo das dringend notwendig wird. Schon es wird die große Aufgabe dann der nächsten Kulturepoche sein, aber das muss jetzt vorbereitet werden. Das heißt, es müssen jetzt Menschen vorangehen, die den Weg dazu bereiten, dass es dann einmal in einer breiteren Strömung sein wird. Und dazu gehört also eben das Wissen darum, dass wir einfach in Zukunft nicht mehr die Kräfte, die wir heute als böse einseitig ansehen, dass wir die einfach links liegen lassen können oder sagen, ich kämpfe gegen dich, sondern wir müssen sie durchdringen und dadurch für positive Zwecke nutzbar machen, wenn man so will. Nutzbar ist ein blödes Wort, aber sie für positive Zwecke einzusetzen, weil sie sind die stärksten Kräfte eigentlich. Und wir sind jetzt langsam so weit oder müssten so weit sein, dass wir anfangen mit den Kräften zu arbeiten auch. Weil wenn wir es nicht tun, sagen wir mal so, dann überrollen sie uns. Weil das Böse entsteht eigentlich nur dadurch, das ist die Erkenntnis, wenn das Ich nicht stark genug wird, sie zu führen, sie in den Griff zu bekommen. Das ist dann das Böse. Nicht die Kräfte als solche, sondern wenn sie wirken, ohne dass sie vom Ich durchdrungen werden. Und das ist eigentlich unheimlich schnell gegangen, seit der Zeit, als Rudolf Steiner seine Vorträge hielt und seine Schriften verfasst hat, dass dieses dritte Prinzip einfach so stark geworden ist. Und die Notwendigkeit aber auf der anderen Seite so stark ist, dass das vom Ich ergriffen wird, was aber auch wieder heißt, dass das Ich eigentlich bis zu einem gewissen Grad bereit dazu ist. Weil es ist immer so, dass die negative Seite, die sich zeigt, ist immer das Spiegelbild von der positiven Seite. Und wenn die Widersacherkräfte stark werden, und besonders eben jetzt die Widersacherkräfte der dritten Riege, also die stärksten, dann heißt das, dass auch in der Ich-Entwicklung etwas ganz Starkes vorangegangen ist und dass da jedenfalls ungeheure Möglichkeiten vorhanden sind. Und es ist eines ohne dem anderen nicht zu haben. Also wenn ich starke Ich-Entwicklung will, dann muss ich damit rechnen, dass diese Kräfte ganz stark in Tätigkeit kommen. Das gehört dazu. Und das heißt, wir haben auch sehr große Chancen heute in unserer Zeit. Große Herausforderungen, aber große Chancen, dass die Ich-Entwicklung stärker wird und schneller vorangeht, als es vielleicht noch vor 100 Jahren absehbar war. Also, und man muss rechnen, Rudolf Steiner musste auch für seine Zeit sprechen, für die Menschen, die um ihn versammelt waren und für die Situation, die da ist. Man kann eigentlich immer nur für die Situation sprechen, in der man drinnen steht. Schon mit der Perspektive natürlich für die Zukunft, aber gewisse Dinge kann man nur angehen, wenn es eben jetzt und hier die Notwendigkeit dazu besteht. Weil alles, was aus dem Geistigen gesagt und getan wird, entsteht eigentlich aus einer inneren Notwendigkeit, aus einer Entwicklungsnotwendigkeit heraus. Also es geht eigentlich gar nicht, aus dem Geistigen Dinge herauszuholen, ja, weil ich möchte eigentlich gern wissen, na, wie wird es denn in 1000 Jahren sein. Und also da wird man nichts herausholen können, sondern man wird dann was herausholen können, wenn für dieses Wissen, das man herausholt, eine Notwendigkeit jetzt besteht in unserer Zeit. Also geistige Erkenntnisse kann man niemals einfach als, wie soll ich sagen, wissenschaftlicher Neugier herausholen. Das funktioniert einfach nicht, das geht gar nicht. Sondern es muss einfach die geistige Notwendigkeit da sein, dass jetzt bestimmte Kräfte hereingebracht werden, dann werden Menschen, die danach streben, bestimmte Erkenntnisse herunterholen können. Ja. Man kann vielleicht schon irgendwas Weiteres sehen, irgendwo, na klar, aber herunterholen wirklich und praktisch einsatzfähig kann man die Kräfte nur dann machen, wenn die Notwendigkeit dazu besteht. Also wenn eine bestimmte geistige Konstellation da ist und die ist jetzt da, also das ist ganz stark die Auseinandersetzung mit diesen dritten Kräften. Da ist das in allen Bereichen, eben auch dieses, was Rudolf Steiner schildert mit der sogenannten dritten Kraft, das fällt genau in dasselbe Thema hinein. Also eine Veränderung der Technik irgendwo. Und da sieht man auch die Zweischneidigkeit, weil diese dritte Kraft, das sind diese Kräfte irgendwo. Das sind diese Kräfte. Und die Frage wird eben nur sein, ob sie durch das Ich in Zusammenhang gebracht werden können mit den kosmischen Kräften. Dass dann das richtige Gleichgewicht ist. Wenn diese dritte Kraft einseitig nur wirkt, dann ist es eigentlich die Kraft, die im Endeffekt so stark zusammenziehen würde, dass die ganze Erde in ein schwarzen Loch sozusagen versinkt. Dann wird... Und für die Menschheitsentwicklung würde es heißen, dass der Mensch total im Egoismus versinkt. Also das ist auch nichts anderes als diese zusammenziehende Kraft halt auf der seelischen Ebene. Also mit dem müssen wir uns halt heute auseinandersetzen. Und mittlerweile ist auch sehr deutlich zu sehen, dass Luzifer und Ari waren im Grunde am Gängelband der dritten Kräfte hängen. Die sind gar nicht mehr die alleinigen Protagonisten und die anderen im Hintergrund, sondern es ist schon sehr massiv, also durch diese Asuras-Lilith-Kräfte impulsiert die Entwicklung. Und die spannen Luzifer und Ahriman noch ihren Bedürfnissen ein und verdonnen sie auch dazu, sozusagen genial zusammenzuarbeiten. Also viel genialer, als das in der Vergangenheit möglich war. Weil Luzifer und Ahriman sind eigentlich total gegensätzlich. Menschlich gesprochen können sie es ja irgendwie gar nicht gut schmecken. Aber eben besonders die Asuras sorgen dafür, dass sie genial zusammenarbeiten heute. Also das ist absolut ineinander verzahnt. Und
wieder hat es einen Schiff.
Ja, genau. Genau. Also das heißt viel, also wenn man zum Beispiel die Mysteriendramen fortschreiben wollte, was man ja nicht können, aber dann müsste man das berücksichtigen heute. Also eine Fortsetzung der ganzen Geschichte ohne diese dritten Kräfte zu berücksichtigen, wäre unrealistisch. Also gut, in diesem Sinne 14 Tage Pause.
Ja.
Um einmal das zu verdauen. Irgendwie, weil es ist noch sehr, sehr vage, das Bild natürlich. Und das ist noch sehr, sehr, sehr schwierig irgendwo, aber wir werden uns mehr vertraut machen damit. Es ist auch für mich noch viele Fragen offen dabei. Also es braucht nicht glauben, dass das jetzt irgendein fertiges Ding ist. Es ist einmal zu zeigen, welche Mitspieler da auf den Plan gerufen sind und schauen wir mal, was die so miteinander tun.
Bei dem Bild fällt mir auf, da steht wohl Abel, aber dann steht da Kain mit C-A-I-M geschrieben.
Ja, das N ist da eher wie ein M geschrieben. Nämlich drüben auch, wie, und wenn du links schaust, da, was ist das? Das ist jedenfalls auch so ein M. Ich glaube nicht, dass das dort auch kein M ist, sondern ein N eigentlich.
Und da steht im Ich.
Ja, ja. Da haben wir fast wetten, dass das da im Ichs, in Ichs. Ich weiß nicht, was das Lateinisch heißen sollte. Aber ich denke auch, dass das.
Das ist vielleicht auch was schon verschlüsselt oder so.
Ja, ja.
Wir haben das noch nicht mit der Lupe angeschaut.
Müsste man sich gar groß anschauen, ja. Mhm. Rätsel über Rätsel. Frohe Ostern.